Hallo, lieber Mindset-Mensch. Wie würdest du Freundschaft definieren? Der gute Daniel und ich haben in dieser Folge über Freundschaft, aber auch mal wieder über das Thema Selbstheilung, vor allem im Kontext einer Partnerschaft gesprochen. Aber bevor wir anfangen, erstmal ein Riesendankeschön an Kati und vor allem Kati Junior für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hey. Can't go to sleep with no problems, wake me up in the morning, say what's up when I'm boring, never look for no parties, always look for someone like you, now I like you,
missing has some ice cubes. Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan Tara.
Das Single-Leben ist ein Lebensmodell. Wenn wir so tun, als wäre das nur ein vorübergehender Zustand, den man aufheben muss, dann sagt man den Leuten, dass sie ein provisorisches Leben führen. Eines, das nicht so viel zählt wie das Leben in einer Paarbeziehung.
Was geht, Bro?
Was geht, Bro?
Wie fängt man da schon wieder an jetzt?
Also, ich glaube, man fängt am besten an, indem man das Endergebnis mal kurz vorbereitet. Und zwar, dass du gerade in meiner Wohnung sitzt und von dort aus aufnimmst, während ich in unserem Office sitze. Wie geht das schon wieder? Wie kann das schon wieder sein? Wir haben uns, es ist jetzt, okay, ich kann mich hier nicht ganz so sehr in die Bredouille bringen. Ich sag jetzt mal, wir haben auf jeden Fall 2,5 Stunden später als geplant jetzt angefangen aufzunehmen, weil wir es partout nicht geschafft haben, innerhalb unseres Büros irgendwie ein Setting zu finden, wo wir beide in einem Raum sitzend diese Folge aufnehmen können, nachdem wir letztes Mal zu Recht das Feedback bekommen haben, dass die Audioqualität so ein bisschen semi war, einfach weil man dich ein bisschen schlechter verstanden hat als mich. Bro, was ist los mit uns? Also kriegen wir es nochmal hin, eine Folge ohne Struggles aufzunehmen?
Ich habe es dir eben schon gesagt, das macht den Charme von Mindset Gelaber jetzt aus. Es darf nicht mehr anders laufen. Also man muss dazu sagen, vielleicht posten wir das auch nochmal. Ich saß ja zwischenzeitlich eben noch bei dir im Abstellraum im Büro. Mit so einer Holzpalette im Hintergrund zwischen den Wasserkisten. Hat alles nicht so geklappt,
wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat alles nicht geklappt. Wir haben uns irgendwie immer gegenseitig gehört in der anderen Spur und hast du nicht gesehen. Und in einem Raum auch schwierig. Und alles wieder wild. Alles wieder wild. Jetzt sitzen wir hier. Du, bei mir ist es so komisch. Ich sehe gerade, wir nehmen uns ja, also wir callen ja parallel dann immer per Zoom. Und es ist so komisch, dieses Setting zu sehen, während ich nicht zu Hause bin, aber du bei mir zu Hause bist. Und das altbewährte Ananas-Bild im Hintergrund zu sehen ist, Rocket Pineapple. Ja, im Abstellraum hat es auch alles nicht funktioniert. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Video-Footage. Das werden wir euch in dem Instagram-Account dann auch nochmal zur Verfügung stellen. Und hier sind wir. Hier sind wir. Und nehmen auf. Wir haben es nicht mal geschafft, während wir in der gleichen Stadt sind, einmal ohne Pain eine Folge gemeinsam aufzunehmen. Aber wie du schon sagst, das scheint der Struggle oder der Charme dieses Podcasts zu sein. Irgendwie klappt es am Ende dann ja doch immer besser als erwartet, zumindest was das Endergebnis angeht. Von daher auf ein neues. Wie geht's dir, Bro?
Mir geht's sehr gut, Bro. Danke. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Es ist irgendwie wild, dass inzwischen schon wieder so fast so eine Art von Normalität eingekehrt ist, dass du jetzt einfach hier bist, nachdem irgendwie vor 2-3 Wochen die Welt ja einmal kurz Kopf stand. Aber ja, irgendwie fühlt sich das jetzt schon wieder fast wie Alltag an. Deshalb direkt mal so die Frage, fühlt es sich für dich auch schon wieder wie Alltag an oder ist es für dich gerade immer noch so ein Ding von Übergang und du weißt, okay, du bist eh demnächst wieder weg? Also wie fühlt sich das gerade so an, in der wahrscheinlich ekelhaftesten Zeit des Jahres in Deutschland zu sein, während es kalt und grau wird?
Ja, so ein Mix aus beidem, weil so eine Routine und ein Alltag logischerweise wieder eingetreten ist. Auf der anderen Seite spiele ich natürlich jetzt schon mit den Gedanken und mit den Planungen hin und her, wann es wohin wieder weggeht. Deswegen, ja, also Alltag ist da, Routine ist da, es fühlt sich alles schon wieder so an, als wäre man nie weg gewesen. Aber diese Gedanken und Planungen, irgendwie Januar, Februar wieder zu verreisen, geben dem Ganzen dann doch nochmal so ein Ende. Weißt du?
Ja, das heißt, du lässt dich gerade nicht jetzt so in diesen Sog des grauen Alltags ziehen, sondern gehst irgendwie immer noch mit Genuss durch die Tage, weil du weißt, hey, das ist Quality Time, das ist Family und Friends und das wird bald halt auch nicht mehr so sein? Oder ist es trotzdem so, dass du manchmal so denkst, Macker, was mache ich hier gerade Ende November in fucking Deutschland?
Der Gedanke kommt manchmal, ja, kann ich nicht unterdrücken. Aber ich muss sagen, ich genieße gerade jede Sekunde, die irgendwie möglich ist, mit meiner Familie und vor allem dann jetzt gerade gefühlt auch jeden Abend mit euch, so mit den Freunden. Man merkt schon jetzt, unabhängig von der Thematik, dass ich wieder da bin, dass jetzt die Geschichte mit Marvin, die wir jetzt vor, ich glaube, 2 Folgen angesprochen hatten, dass das die ganze Gruppe nochmal so noch enger zusammengeschweißt hat. Das hast du letztens nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Deswegen ist es schon so, dass es gerade sehr, sehr in Anführungsstrichen extrem ist, weil das eine Sache ist, die dann halt auf Bali schon gefehlt hat, ne? Die ganz engen Jungs und Freundschaften.
Ja, voll. Also, wo fange ich an? 1000 Gedanken. Erstmal muss ich einfach immer wieder dazu sagen, wenn wir dieses Thema haben, die Selbstverständlichkeit, mit der wir gerade schon wieder reden können, nachdem für uns ja auch kurz die Welt untergegangen ist vor 2, 3, 4 Wochen, mit Marvin, das ist einfach nur schön. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie schön das ist, dass Marvin inzwischen schon wieder wie gewohnt Scheiße labert, wenn er mit uns irgendwie in der Runde sitzt. Das ist wirklich, wirklich schön. Aber ja, nichtsdestotrotz fühlt sich das alles immer noch sehr, 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 sehr komisch an. Wir haben viele Fragen schon bekommen. Wann kommt er denn nun endlich in den Podcast und berichtet mal aus seiner Sicht? Keine Sorge, das wird sicherlich in den nächsten Wochen, also sicherlich noch dieses Jahr passieren. Ich glaube, soweit können wir uns vielleicht mal aus dem Fenster lehnen, auch wenn es noch 3 Folgen sind dieses Jahr. Aber das kriegen wir hin. Und ja, du hast fast schon vorweggenommen, in welches Thema ich gleich reinspringen möchte. Aber lass uns vorher gerne noch einmal kurz über den Quote sprechen. Ich lese ihn noch mal kurz vor. Mhm. Das Single-Leben ist ein Lebensmodell. Wenn wir so tun, als wäre das nur ein vorübergehender Zustand, den man aufheben muss, dann sagt man den Leuten, dass sie ein provisorisches Leben führen. Eines, das nicht so viel zählt wie das Leben in einer Paarbeziehung. Das ist der Quote. Das Thema, was ich gleich mitgebracht habe, geht nicht unbedingt in diese Richtung, aber ich finde trotzdem, vielleicht ist es das wert, mal so 2, 3, 4 Sätze darüber zu verlieren. Denn ich beobachte das tatsächlich sehr, sehr stark da draußen, dass es viele, viele Menschen gibt, die irgendwie so denken, ja, ich bin ja noch Single. So, ich bin noch Single, so nach dem Motto, ich bin gerade in einem unvollkommenen Zustand, der es mir gar nicht erlaubt, zu 100% glücklich zu sein. Ich finde, das schwingt dabei immer so ein bisschen mit, ich bin noch Single. Und deswegen will ich einfach irgendwie mal so dieses Statement droppen, dass ich glaube, wenn man dieses noch einfach mal wegnimmt für sich und auch den Status Single sein für sich genießen kann, mit all den Vor- und Nachteilen, die das vielleicht irgendwie so mit sich bringt, dann ist man auch, also ich glaube, dann ist man bereit für eine Beziehung, witzigerweise. So, weil ich glaube, dann weiß man für sich selber, okay, ich bin für mich alleine cool, ich komme alleine mit meinem Leben gut klar, ich bin für mich alleine glücklich und ich brauche nichts Externes, um für mich glücklich zu sein. Und alles, was jetzt noch dazu kommt, ist eine schöne Ergänzung, aber nichts, was irgendwelche Lücken in mir füllen soll. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und deswegen finde ich dieses Quote so schön, weil ich finde, in unserer Gesellschaft wird so oft suggeriert, ah ja, der hat noch nicht seine Freundin gefunden. Sie hat noch nicht ihren Freund gefunden, als wäre das so, als wäre dann erst das Leben irgendwie so lebenswert, vollkommen lebenswert oder irgendwie glückstiftend. Und ich glaube, jeder, der zu sehr an dieser Stelle sucht, der hat andere Probleme zu lösen, als schnellstmöglich einen Partner zu finden.
Amen. Gehe ich mit? Gehe ich mit? Ja, in erster Linie sollte der Zustand so sein, dass du mit dir selbst so sehr im Reinen bist und glücklich bist, dass ein Partner oder eine Partnerin an deiner Seite dafür sorgt, dass du andere Erfahrungen machst, dass meinetwegen dir unter gewissen Umständen dadurch auch logischerweise besser geht, weil nicht alles alleine möglich ist. Aber wenn diese Person nicht mehr an deiner Seite ist, solltest du halt nicht in ein Loch fallen. Solltest du immer noch in der Lage sein, glücklich zu sein. Wenn das in der Abhängigkeit abrutscht, dann wird es halt gefährlich. Es wird oft dann ja auch toxisch. Und das ist aktuell oder in den letzten Jahren in unseren Umfeldern ja auch häufig zu beobachten gewesen. Das enge Umfeld, aber auch das weite Umfeld. Dass es sehr ungesunde Beziehungen sind, wenn sie auf so einer Basis beruhen. Und Bro, also ich spreche jetzt mal für mich. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 4 Jahren Single. und ich fühle mich absolut vollkommen. Was nicht heißt, dass ich mir keine Partnerin wünsche oder für immer Single bleiben will oder sonst irgendwas. Aber ich warte jetzt nicht auf einen Umstand, der passieren muss oder auf eine Person, die in mein Leben kommen muss, um zu sagen, mir geht's jetzt gut oder ich bin jetzt vollkommen. Dass jetzt nicht alles alleine möglich ist, was später dann mit einer Partnerin so perspektivisch möglich ist, ist auch klar. Aber andererseits fallen dann wieder andere Dinge weg. Das heißt, es sind einfach nur verschiedene Zeitabschnitte oder Lebensabschnitte, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Man muss sich halt nur frei davon machen, dass diese eine Person oder dieser eine Umstand erst dafür sorgt, dass es mir damit gut geht.
Genau. Das spielt so ein bisschen auch in dieses Ding rein, so, ich finde, man sollte, egal was ist, immer das Glück im Hier und Jetzt suchen. Und immer auch die Erfüllung im Hier und Jetzt suchen. Und nicht irgendwie denken, ach, wenn das und das ist, dann bin ich wahrscheinlich glücklich. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich bestimmt glücklich. Wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann bin ich bestimmt glücklich. Wenn ich jetzt irgendwie auf Bali und nicht mehr in Deutschland bin, dann bin ich bestimmt glücklich. Ich glaube halt einfach so, ich glaube, es ist schon eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann, das Glück und die Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu suchen und zu finden und nicht alles irgendwie so ganz weit in die Zukunft zu schieben und immer zu denken, ah, in dem und dem Stadium werde ich bestimmt glücklich sein. Weil wenn ich so denke, dann werde ich dann nicht glücklich sein. So, weil dann wird dir was anderes auffallen. Dann merkst du, alles klar, jetzt bist du auf Bali oder jetzt hast du einen Partner. Aber wenn es jetzt erstmal richtig gut mit meinem Partner läuft, dann bin ich vielleicht glücklich. Oder wenn ich jetzt noch 5.000 Euro mehr verdiene, dann bin ich... Also es ist immer diese... Das ist eine Spirale, die kein Ende hat, eine Negativspirale. Deswegen geht es, glaube ich, sehr darum, das Glück im Hier und Jetzt zu suchen. Und ich kann das auch nur bestätigen. Also ich meine, bei dir ist es jetzt ja auch so gewesen, ich würde behaupten, so die letzten 4 Jahre haben ja auch bei dir einfach unglaublich viel für deine eigene Entwicklung gesorgt, für dein eigenes Vorankommen, geistig, mental, mit deinen Perspektiven aufs Leben. Und ich will damit nicht sagen, dass man in einer Beziehung nicht genauso wachsen kann, definitiv. Gerade mit dem richtigen Partner kann man vielleicht sogar noch mehr wachsen. Aber ich will schon in den Raum stellen, dass man natürlich auch, also das geht jetzt vielleicht vor allen Dingen so an die Singles da draußen, aber auch sein Single-Leben vielleicht dafür nutzen sollte, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu entwickeln. Und vielleicht hat man dann ja auch noch mehr Flexibilität und Agilität, sich zu entwickeln, weil man halt nicht unbedingt so viel Rücksicht auf jemanden, auf einen Partner, auf eine Partnerin nehmen muss, wie das dann halt in einer Beziehung ist. Und das gibt dir auch eine gewisse Agilität. Das gibt dir die Möglichkeit, noch viel mehr irgendwie an dir zu arbeiten. Und ich finde diesen Spruch von Tadeusz Koroma so schön, den er mal gedroppt hat. So, du bist immer auf der Suche nach der Traumfrau. Werd doch selber erstmal der Traummann. Es geht natürlich auch genauso gut andersrum. So, es ist auch wieder diese Denke, so irgendwann wird schon die Traumfrau kommen. Ja, Bro, aber wie nah bist du gerade eigentlich da dran, der Traummann zu sein? Weil Gesetz der Anziehung, du wirst nicht die Traumfrau finden, wenn du selbst nicht besten Gewissens von dir behaupten kannst, dass du der Traummann bist. Und deswegen sollte man irgendwie vielleicht das Single-Dasein auch als Chance für sich nutzen, um sich mit seinen Bedürfnissen und dem, was man auf der Welt so will, noch viel besser kennenzulernen, bevor man dann auch mit voller Überzeugung und einem großen Bewusstsein in eine Beziehung gehen kann, weil man weiß, das ist das, was ich will, das ist das, was ich brauche, das sind meine Ziele, das sind meine Vorstellungen von einer Beziehung und Co. Das sind ja Dinge, die kommen nicht unbedingt, wenn ich jetzt, ohne da jetzt irgendjemanden für zu judgen, aber mit 18 in eine Beziehung gerate und dann forever in dieser Beziehung verharre und vielleicht gar nicht so richtig weiß, wer ich bin und was ich will, weil es mich in meiner erwachsenen Version nie alleine gab. Das ist immer so die Gefahr, die ich dabei sehe. Und ich habe Freunde, die das Gegenteil bestätigen, die in einer glücklichen Beziehung leben, obwohl sie sehr, sehr früh in diese Beziehung geraten sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, die halt genau das beschreiben, was ich gerade gesagt habe.
Man muss ja sagen, am Ende des Tages ist das zumindest in meiner Wahrnehmung so, es gibt keine Entscheidung, die wichtiger ist als diese Entscheidung. Wer ist der Partner oder die Partnerin an meiner Seite, dann hoffentlich bis ans Lebensende, wobei auch das ja ein Modell ist, worüber auch mittlerweile immer mehr diskutiert wird. Aber so wie ich das klassische Bild sehe einer Partnerschaft, dann ist das im Leben eigentlich die wichtigste Entscheidung, weil du brauchst am Ende auch wieder meine Meinung dazu. Einen Rückhalt, eine Harmonie zu Hause, du brauchst irgendwie vielleicht so ein bisschen die gleiche Idee vom Leben und von Werten. Und wenn du einfach nur aufgrund der Tatsache, dass du nicht alleine sein kannst, und nicht gar nicht so richtig rausgefunden hast, wer du bist und was du für eine Beziehung willst und auch vor allem nicht willst, deine Partnerin oder deinen Partner aussuchst oder es einfach geschehen lässt, dann verbaust du dir, glaube ich, im Leben viel Potenzial und viele glückliche Momente, weil auch das beobachte ich leider sehr häufig, dass anstatt zu Hause runterzukommen und einen Ruhepol zu haben, es leider oft genau das andere ist. Dass es zu Hause Stress ist, dass die Leute zu Hause abhauen, so von wegen, ich flüchte jetzt, keine Ahnung, zu meinen Freunden, sonst wohin, aber ich will nicht nach Hause. So, das ist ja auch kein Zustand, so sollte ja eine Partnerschaft nicht sein. Aber ja, es gibt Gott sei Dank auch die Fälle in unserem Freundeskreis, die schon sehr, sehr lange in einer Beziehung sind und ein Paradebeispiel für eine glückliche Beziehung sind.
Und total.
Am Ende ist es eine sehr individuelle Geschichte. Die Frage ist nur, aus welchem Motiv heraus ich diese Beziehung eingehe.
Genau. Und ich glaube, man sollte sie nicht aus Einsamkeitsgefühl oder diesen Dingen eingehen, sondern wenn, dann eher aus der Fülle heraus. Und das ist vielleicht nochmal so ein Stichwort für einen anderen Aspekt, den ich da gerne noch reinbringen würde, nämlich, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie selber das Gefühl hast, eigentlich noch nicht so mit deinen Struggles an einem gewissen Heilungspunkt zu sein, keine Ahnung, weil du weißt, okay, du hast irgendwelche vergrabenen Schattenkinder, an denen du eigentlich noch arbeiten musst, bevor du bereit bist, in eine Beziehung zu gehen, dann ist es ja auch total fahrlässig, vorher in so eine Beziehung zu gehen, bevor du nicht vielleicht irgendwie zumindest mal bis zu einem gewissen Punkt im Reinen mit dir selbst bist. Weil jetzt ist es ja so, das Spannende ist ja, dass du, wenn du in der Beziehung bist, ja weiter an dir arbeitest und im besten Fall dann ja irgendwann, ich sag jetzt einfach mal, geheilt bist. Ich glaube, niemand von uns wird jemals, das hatten wir letztes Mal auch schon, zu 100% geheilt sein, sondern es ist halt die Reise im Leben. Aber irgendwann wird ja der Moment kommen, wo du zumindest mal für dich sagst, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen über dem Berg zu sein. So, ne? Und jetzt stell dir mal vor, dieser Moment tritt ein, während du in einer Beziehung bist, und dann merkst du plötzlich dann eigentlich erst, wer du bist, wenn du geheilt bist und wenn du quasi in deiner vollen Fülle und in deinem vollen Bewusstsein irgendwie bist. Und die Person, die du dann aber geworden bist, ist nicht mehr die Person, die dein Partner, deine Partnerin liebt. Das finde ich so gefährlich. Und deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, du musst erst lernen, dich selbst zu lieben, bevor andere Menschen in der Lage sein können, dich zu lieben und bevor du auch in der Lage sein kannst, andere Menschen aufrichtig zu lieben. So, weil sonst werden dich immer Angst und alle damit verbundenen Aktionen und Emotionen treiben. Und das ist super gefährlich, weil das sehe ich als potenziellen Killer für eine Beziehung. Wenn du das halt erst on the go merkst und dann halt ein ganz anderer Mensch eigentlich dadurch wirst. So. Total schwierig, das jetzt in die Realität zu übertragen, ne? Weil wie schwierig ist das bitte jetzt über sich selbst zu behaupten? Ja, stimmt, eigentlich bin ich noch nicht geheilt, deswegen gehe ich jetzt nicht in eine Beziehung oder so. Ich will da jetzt auch überhaupt nicht zu anmaßend sein und irgendwelchen Menschen jetzt irgendwie da draußen vorschreiben oder irgendwie sagen, wie sie es jetzt zu machen haben. Das ist einfach nur meine Perspektive darauf, dass ich glaube, wenn du ein gutes, gesundes, geheiltes Verhältnis zu dir selbst entwickelt hast, bist du auch viel besser in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen.
Ja, also man muss ja aber auch sagen, es wird auch Fälle geben, wo die Beziehung im ungeheilten Zustand weiter zur Heilung beiträgt, auch wenn das dann nicht mehr die Beziehung ist, die man bis an sein Lebensende führt, die irgendwie Augen öffnet, die irgendwie inspiriert, die irgendwie durch die Trennung dann erst zu Selbstreflexion und Arbeit an sich selbst führt. Alles erlebt. Mhm. Ne? Und
voll, bei mir genau das gleiche Thema gewesen, safe.
So, deswegen schließt das eine das andere nicht unbedingt aus. Und du hast es gerade gesagt, so ja, vielleicht bin ich dann nicht mehr die Person, die mein Partner liebt, weil ich habe mich jetzt geheilt, ich bin anders. Und genauso ist dann ja auch die Frage, liebe ich meinen Partnerin oder meinen Partner in meinem geheilten Zustand denn noch, wie ich es
vorher geliebt habe? Genau, also auch andersrum. Genau. Total.
Und das sind so Sachen, ja, ich glaube, das macht vielen dann auch Angst. Und selbst wenn es dann soweit kommt, trennen sie sich dann leider doch nicht, obwohl es gesünder wäre. Aber das rührt dann wahrscheinlich nochmal aus anderen Dingen heraus. Aber ja, du hattest ja ein anderes Thema mitgebracht.
Ja, also ja, ich bin gerade überlegen, ob wir das jetzt überhaupt noch anschneiden, weil ich habe tatsächlich noch ein, zwei Gedanken dazu. Und zwar so, es kann ja auch sein, dass die Beziehung selbst dich heilt. Ich glaube nur, das ist ein ganz, ganz seltener Fall, von dem wir da sprechen. Es kann ja auch sein, du bist der ungeheilte Mensch in der Beziehung, der andere Mensch ist aber umso geheilter und umso breiter auch, dich in diesem Prozess zu begleiten. Und es kann auch alles gut gehen. Und es kann auch sein, dass der Mensch am Ende die entscheidenden Impulse für deine Heilung setzt, sodass die Beziehung, obwohl du ungeheilt in das ganze Ding reingegangen bist, am Ende wirklich deine Heilung war. Ich würde jetzt aber mal behaupten, das ist unglaublich selten der Fall. So, einfach weil, ja, weil dafür, glaube ich, zu viel passen muss. Der Mensch muss irgendwie bereit sein, diesen Weg mit einer Person zu gehen, die eigentlich noch viel mehr mit sich selbst zu kämpfen hat und zu hadern hat. Dann muss es danach auch immer noch so sehr harmonieren, dass der Mensch auch auf die neue Version des anderen Menschen jeweils Lust hat und so weiter. Aber es gibt sicherlich auch solche Szenarien. Ja, also echt ein spannendes Thema, dieses Ganze. Also wann sollte man in eine Beziehung gehen und wann ist es gesund, sowas zu machen? Was macht eigentlich auch eine gesunde Beziehung aus? Also letzter Impuls dazu und dann lass uns vielleicht nochmal zumindest kurz in das andere Thema reingehen. Ich kenne durchaus Menschen, die sich wirklich so einmal die Woche innerhalb ihrer Beziehung zusammensetzen und wirklich sich so den Raum geben und sagen, hey, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Wie geht's dir gerade mit dem und dem Thema? Oder was sind gerade so deine Bedürfnisse? Sind wir gerade noch on track? Geht's uns beiden gut? Sind wir happy in unserer Beziehung? Was fühlen wir gerade so? Und ich beobachte, also ich kenne so ein, zwei Beispiele, die das sehr, sehr intensiv machen, dass diese Beziehungen sehr, sehr gesund sind. Sehr, sehr, sehr gesund. Zumindest so, wie ich es von außen wahrnehme und beobachte. Weil diese Menschen geben sich den Raum zu reflektieren. Ich meine, im Business-Kontext und sonst wo, was machen wir nicht alles für Analyse- und Reflexionsgespräche? Wie lief dies, wie lief das, wie lief bla? Aber gefühlt sind wir in unseren Beziehungen nicht so akribisch, sondern es passiert einfach. Also die Dinge passieren halt und dann redet man mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Verliert man sich vielleicht auch mal zwischendurch so ein bisschen emotional aus den Augen und dann hat man sich vielleicht wieder alles so ein bisschen Zufallsprodukt. Und wie schön ist es, wenn man sich jetzt irgendwie einmal die Woche, keine Ahnung, jeden Sonntag oder so, nimmt man sich halt eine Stunde und stellt sich immer wieder die gleichen Fragen. So, wie geht's dir? Wie geht's dir mit der aktuellen Situation? Wie geht's dir mir gegenüber gerade? Wie nimmst du mich gerade wahr? Erfülle ich deine Erwartung? Erfüllst du meine Erwartung? Ich glaube, das kann total viel bewirken, wenn man so offen einander gegenübertritt, weil ich glaube, ich habe es jetzt schon mindestens 168 Mal in diesem Podcast gesagt, aber 99% aller Probleme resultieren halt aus mangelhafter Kommunikation oder nicht stattfindender Kommunikation. Und das vielleicht nochmal als kleiner Impuls an all die, die gerade in einer Beziehung sind, an der sie auch festhalten möchten und sich vielleicht trotzdem überlegen, wie sie das Ganze irgendwie aufs nächste Level bringen oder so. So, jetzt haben wir aber irgendwie über 20 Minuten gefühlt über ein Thema gesprochen, was eigentlich gar nicht unbedingt der Ursprung dessen war, was ich mitgebracht habe, aber vielleicht trotzdem eine ganz gute Transition ist. Und zwar wollte ich eigentlich über das Thema Freundschaft sprechen und fast in dem gleichen Kontext. So, weil auch in Freundschaften gibt es ja durchaus gesunde und vielleicht auch ungesündere Freundschaften und Freundschaften, die auf Augenhöhe stattfinden und vielleicht auch Freundschaften, wo der eine Part mehr Energie zieht und der andere Part mehr Energie gibt. Und darüber vielleicht mal so ein paar Impulse verloren, weil das, glaube ich, auch in dieses ganze Bild reinpasst. Wie würdest du das Wort Freundschaft definieren? Was macht für dich einen guten Freund aus?
Boah. Das ist ein Brecher. Das ist ein Brecher. Mhm. Für mich ist es schwierig, in Worte zu fassen, weil, ich meine, wir beide sind seit 2009 haben wir uns kennengelernt? Naja, 2009. Seitdem sind wir sehr, sehr gut befreundet. Bros, nenn es, wie du willst. Und du kennst meinen Freundeskreis. Und ich habe sehr unterschiedliche Freundschaften zu jeder einzelnen Person. Mhm. Deswegen sind es immer unterschiedliche Definitionen und unterschiedliche Dynamiken mit jedem Einzelnen. Deswegen ist es für mich schwierig zu greifen. Aber unterm Strich ist es etwas, wenn ich es wieder auf Emotionen runterbreche, vorneweg ganz klar Liebe. Auch unterschiedlich ausgeprägt, aber das steht über allem. Und dann ist immer so dieses Gefühl von, gibt mir diese Person Energie oder nimmt sie mir Energie? Mhm. Und dann diese Basic-Dinge, wie dass man irgendwie ehrlich zueinander ist, dass man sich gegenseitig vertraut und so, das sind Sachen, die kann man so plakativ beschreiben, aber ich habe für mich keine klare Definition von Freundschaft, weil ich sie einfach nur fühle und erlebe. Ich kann es nicht beschreiben, weil ich sie auch anders zu dir fühle und erlebe, als zu allen anderen. Was ich eben meinte, es ist unterschiedlich zu jedem anderen. Aber am Ende ist es irgendwo eine Inspirationsquelle. Es ist in gewissen Fällen, und darüber hatten wir letztes Mal schon in einem anderen Kontext gesprochen, aber in irgendeiner Art und Weise ist jeder Freund in einem anderen Licht für mich, in einer gewissen Vorbildsfunktion. Mhm. In einer Inspirationsrolle, wo ich sage, ey, dafür, ja, da schaue ich zu ihm auf. Und auf der anderen Seite schaue ich zu einer anderen Person auf. Und da schaue ich zu dir auf, Daniel. Und das sind so Sachen, die es, glaube ich, am Ende für mich in Worten quasi unbeschreiblich machen, aber es fühlen lassen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe ganz viele Gedanken dazu gerade. Ich glaube tatsächlich auch, um mal beim Ende von dem, was du gesagt hast, anzufangen, Freundschaft und Vorbildfunktion korreliert für mich sehr, sehr stark. Also ich würde auch sagen, dass ich in jedem meiner engen Freunde, also ist ja auch wieder so die Frage, ne? Manche Leute nennen Freunde Freunde, mit denen sie irgendwie random die zwischendurch mal abhängen. Andere Leute sagen, hey, das Wort Freund hat für mich eine sehr, sehr hohe, hochgewichtete Bedeutung. Am Ende ist es auch nur ein Wort, bla bla, glaube ich, weil wir wissen, glaube ich, in beiden Fällen, was gemeint ist. Also das eine sind halt vielleicht irgendwie die engen Freunde und das andere sind dann vielleicht eher so Bekannte oder sowas. Und jeder hat auch ja irgendwo seinen Platz im Leben scheinbar verdient, sonst wäre er ja nicht im Leben des jeweiligen. Aber ich würde schon sagen, gerade wenn ich jetzt so von meinen 5 engsten Freunden spreche, dann ist es wirklich so, dass jeder von diesen Menschen schon eine sehr, sehr übergeordnete Vorbildsfunktion für mich einnimmt, definitiv. In unterschiedlichsten Kontexten. Der eine vielleicht, weil er so ein starkes Wertegerüst hat. Der andere, weil er irgendwie einen inspirierenden Weg gegangen ist und super fleißig ist und fleißig an seinen Träumen und Zielen arbeitet. Und das sind jetzt so die, ich sage jetzt mal, romantischeren Dinge, aber genauso, und das sind dann vielleicht nicht mehr die allerengsten Freunde, aber genauso ist es vielleicht auch jemand, der einfach weiß, wie man das Leben lebt und weiß, wie man irgendwie Abenteuer in sein Leben bringt und irgendwie verreist oder feiert oder was auch immer. Auch das ist für mich eine Art von Vorbild, so, weil am Ende des Tages ist eine Freundschaft sicherlich zu sehr, sehr großen Teilen auch einfach gute Gespräche, Deep Talks und diese ganzen Dinge. Aber ey, genauso gut ist eine Freundschaft vielleicht auch einfach zusammen auf die Piste gehen und feiern oder zusammen in den Urlaub fahren oder diese Dinge oder auch füreinander da sein in brenzlichen Situationen oder sowas. Und das sind alles so unterschiedliche Facetten von Freundschaft und ich glaube, man sollte niemandem in seinem Leben anmaßen, all diese Rollen gleichzeitig zu erfüllen, sondern dafür ist es halt auch total wichtig aus meiner Sicht, nicht nur einen Freund zu haben, sondern vielleicht auch einfach. Ja, ist auch eine gute Frage, wie viele Freunde eigentlich so richtig und gut und gesund sind. Aber ich glaube schon, dass es nicht ganz unwichtig ist, vielleicht auch mehrere Freundschaften zuzulassen, um vielleicht auch unterschiedliche Seiten an sich selbst zu entdecken. Weil ich denke mir, dass Freundschaft neben diesem ganzen Vorbildsthema auch ein sehr, sehr identitätsbezogenes Thema ist. Am Ende des Tages sind deine Freundschaften eigentlich ein Spiegel deiner Identität. So, die Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, sind meistens auch die Menschen, die irgendwie einen Teil deines Charakters abbilden. So. Und ich glaube, dass du dir selbst auch viel mehr Möglichkeiten gibst, dich zu entfalten, wenn du dich mit unterschiedlichen Leuten umgibst und auch ein vertrautes Verhältnis zu diesen Menschen aufbaust.
Ja, du hast jetzt eben gerade in so einem Nebensatz gesagt, von wegen, wenn du deine 5 engsten Freunde anguckst und hinterher kam jetzt die Frage, wie viele Freunde sind eigentlich gut und gesund? Und man hört ja eigentlich immer wieder so, ja, irgendwann wirst du merken, im Leben hast du ein, vielleicht 2 sehr, sehr gute Freunde. Wenn du 3 hast, dann ist das schon so ein Extremfall mäßig. Mhm. Wir beide sind da, würde ich sagen, schon anderer Meinung. So wie, also ja, so wie ich dich und dein Leben natürlich auch wahrnehme. Aber wir haben ja auch einen sehr, sehr überschneidenden Freundeskreis. Ich könnte das gar nicht begrenzen. So. Also ich habe zu jedem, was ich eben meinte, ja diese unterschiedliche Beziehung und Freundschaft, was den einen nicht weniger wertvoll macht als den anderen. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe nur 1-2 Freunde. Also auf wen soll ich das begrenzen? Das funktioniert für mich gar nicht. Und andere sagen für sich aber, mit 1-2 Freunden fahre ich gut. Deswegen glaube ich, gibt es da keine richtige Antwort. Die Frage ist dann nur, wo hole ich mir die anderen Inspirationen und Einflüsse her, um nicht so festgefahren in den äußeren Einflüssen zu sein und mich selber auch entfalten zu können. Wir haben das Privileg, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Charaktere bei uns im Freundeskreis und auch im entfernteren Freundeskreis haben, wo wir sehr, sehr viel Input kriegen, wo wir sehr, sehr viele Dinge sehen. Für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich habe ein, zwei gute Freunde, das reicht mir auch. Ich habe gar nicht die Energie oder Zeit, noch mehr Freundschaften zu pflegen oder was auch immer. Sollte es vielleicht trotzdem eine Idee sein, okay, wo kriege ich trotzdem weitere Einflüsse, um inspiriert zu werden und um mich weiterzuentwickeln? Und das führt mich zu einer Frage, Daniel. Es heißt ja so oft, nicht die Quantität für eine Freundschaft ist entscheidend, sondern die Qualität. Was hältst du von diesem Spruch? Gehst du das mit? Oder bis zu welchem Punkt gehst du das mit?
Ja, ist für mich wieder so ein typisches Thema von, es gibt für mich kein Schwarz und Weiß und kein Ja und Nein. Aber ich würde schon sagen, dass, dass sowohl das eine als auch das andere Extrem nicht ausreichen für eine gute Freundschaft. Also ich glaube schon, dass, dass Qualität, Quality Time, qualitative Gespräche, qualitative Momente und Erinnerungen, die man sich gemeinsam schafft, das würde ich höher gewichten als die Frequenz, in der man miteinander interagiert. Aber ich glaube, man kann eine Sache halt auch nicht wegreden. Und zwar, dass eine Freundschaft auch irgendwo davon lebt, wie regelmäßig man in Kontakt zueinander steht und wie regelmäßig man sich auch die Zeit füreinander nimmt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so diese Leute, die sagen, boah, das ist so ein Freund. Und wenn wir 3 Monate nichts voneinander hören, dann ist alles immer noch genauso wie vorher. Und ich will das gar nicht irgendwie bewerten, weil es gibt solche Arten von Beziehungen und es kann ja auch gut funktionieren. Ich sage halt nur, wenn dieser Mensch eine höhere Priorität in deinem Leben hätte, dann hättest du doch auch das Bedürfnis, häufiger als alle 3 Monate mit diesem Menschen zu interagieren. Weil machen wir uns nichts vor, wir haben alle die gleichen 24 Stunden. Das heißt, es ist immer noch deine aktive Entscheidung, ob du nur alle 3 Monate was von diesem Menschen hörst. Und ich finde, manchmal reden sich die Leute das dann darüber auch so ein bisschen gut, so nach dem Motto, ja, wir sind trotzdem richtig krasse Freunde, auch wenn wir nur alle 3 Monate was voneinander hören. Ich denke mir so, okay, eine Komponente habt ihr euch schon mal genommen in eurer Freundschaft, nämlich eine etwas höhere Frequenz und Regelmäßigkeit in eurer Beziehung, was für mich tendenziell zumindest erstmal dafür spricht, dass es keine, ich sag jetzt einfach mal, High-End-Freundschaft sein kann. Weil in einer High-End-Freundschaft spreche ich nicht alle 3 Monate miteinander. Dann ist es keine High-End-Freundschaft. So. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt 1:1 beantwortet, aber ich glaube, für eine gute Freundschaft braucht es beides. Wenn ich es gewichten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, so 1/3 Frequenz, 2/3 Qualität.
Okay. Ich denke da nämlich gerade an ein Szenario von ein paar Tagen zurück. Letzte Woche war das, glaube ich, wo wir alle zusammen in großer Runde bei Maslum saßen. Ich würde ja sagen, Shoutout an dieser Stelle, aber er hat noch keine einzige Folge.
Er hört unseren Podcast nicht, frecherweise, wirklich frech, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja.
Ja, wenn ich ihm sage, dass wir über ihn gesprochen haben, dann hört er vielleicht. Da hast du doch so schön gesagt, dass genau diese Situation, wo wir da alle zusammensitzen, und es ist vollkommen egal, wo wir sitzen und was wir machen, dass dir das so viel Energie gibt und so wichtig ist, so eine große Rolle in deinem Leben spielt. Deswegen kam ich da jetzt gerade zu. So klar, man kann sich in größeren Abständen immer mal wieder sehen. Man kann das mit gewissen Leuten vielleicht auch nicht immer so vereinbaren. Aber dieser Umstand, Freunde um sich herum zu haben, ist für mich und für dich, ich spreche wieder für uns beide, ja einfach so unentbehrlich wichtig. Und das ist das Einzige, was mir auch auf Bali aufgefallen ist. Ich hatte Marvin da, Gott sei Dank. Das hat es dann nochmal so ein bisschen einfacher gemacht, weil er auch ein sehr, sehr guter Freund ist. Aber diese große Gruppe, die bei uns einfach nochmal eine gewisse Dynamik hat und noch viel mehr angenommen hat, die fehlt da natürlich. Und das ist so eine Sache, die sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie es mir im Laufe der Woche meinetwegen geht, wie oft sehe ich meine Freunde, welche Gespräche führen wir, wie sehr flashen wir einfach nur aufeinander ab und machen uns gegenseitig fertig, was ja irgendwo auch Teil unserer Freundschaft ist.
Was ja auch Liebe ist irgendwie. Eine ganz komische Art von Liebe, aber in dem Moment ist es trotzdem Liebe. Ja.
Deswegen meine ich so, Qualität, Quantität, du hast recht, keines der Extreme ist auf lange Sicht wahrscheinlich gut, aber so beides in einer gesunden Balance, die jeder für sich selbst am Ende definieren muss, merke ich schon, wie sehr sich teilweise dann auch der Gemütszustand verändert.
Voll. Gerade so, also es gibt sogar Studien dazu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Quarks oder Funk oder sowas war. Eine von den beiden Insta-Pages. Es ist auf jeden Fall, beide kann ich nur empfehlen. hat halt auch mal davon gesprochen, so dass Freundschaften erheblich für deine mentale Stabilität und Gesundheit sind. Also Menschen, die großen Wert darauf legen, ihre Freundschaften regelmäßig zu pflegen, sind tendenziell mental gesünder. Einfach weil Freundschaft auch Heilung bedeutet. Freundschaft bedeutet im Zweifel auch Therapie. So, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, es gibt keinen besseren Therapeuten als einen guten Freund, mit dem du ein gutes Gespräch führen kannst. Und all diese Dinge bringen mich halt immer wieder dazu, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt als Freundschaft und Familie. Und diese Dinge im Extremfall trenne ich nicht mehr voneinander. Also ich trenne nicht in meinem Kopf zwischen meinen engsten Freunden und meiner Familie. So viel Wert schreibe ich dem Wort Freundschaft bei. Und oder messe dem Wort Freundschaft bei. Und ich glaube, dass man das nicht verkennen sollte, dass mentale Stabilität und Gesundheit maßgeblich davon abhängt, dass du dich mit deinen Freunden auseinandersetzt und auch, dass du dich natürlich für die richtigen Freunde entscheidest, mit denen du die gleichen Werte teilst. Und dafür, da sind wir wieder beim Thema, musst du deine eigenen Werte halt erstmal kennen. Dafür musst du halt auch erstmal wissen, wer du bist, dich mit dir auseinandersetzen, damit du auch mit reinem Gewissen sagen kannst, hey, das sind Menschen, mit denen teile ich die gleichen Werte und deswegen sind es meine engsten Freunde. Also um nochmal auch auf die Definition von Freundschaft einzugehen. Für mich ist Freundschaft auch eine gewisse Wertekongruenz. Also ob es jetzt 100% ist, nein. Also wir haben auch alle unsere Meinungsverschiedenheiten. Aber ich glaube, um das mal so ein bisschen zu benennen, wenn nicht mal mindestens irgendwie 60%, 70%, 80% der Werte, der wichtigen Werte übereinstimmen, ich glaube, dann kannst du halt auch keine Freundschaft führen, weil wird halt irgendwie schwierig. Würde ich zumindest mal behaupten als These. Von daher super wertvolles Thema. Ich habe echt noch einige Aspekte mir notiert, über die man in dem Zusammenhang sicherlich auch noch sprechen kann. Eine Frage will ich dir in dem Kontext auf jeden Fall noch stellen. Was würdest du sagen? Gibt es eine Antwort darauf, wie viele Freunde, wirklich Freunde, gut sind? Und bevor du darauf antwortest, vielleicht auch nochmal so dieser Gedanke in den Raum geworfen, den ich mit dem guten Herrn Schulze in einer unserer ersten Folgen schon mal aufgegriffen hatte, mit dem Dirk Kräuter, mit dem wir den Podcast aufgenommen haben. Der hat nämlich auch gesagt, hey, am Ende des Tages ist dein Leben wie eine Busfahrt. Und auf dieser Busfahrt werden immer mal wieder Menschen einsteigen und zwischendurch auch aussteigen. Und die allerwenigsten fahren von der Anfangshaltestelle bis zur Endhaltestelle mit dir. Die Frage ist ja aber, ist das schlimm? So, also da sind wir auch wieder bei dem Thema, okay, manchmal im Leben muss man halt auch von Dingen loslassen, von denen man nie dachte, dass man davon loslässt. Aber das heißt ja nicht, dass was Schlechtes ist. Oder das macht die Zeit ja auch nicht schlechter. Aber es macht ja im Zweifel auch die Freundschaft nicht schlechter. Und ich muss mich daran erinnern, weil irgendwie hast du mir das beigebracht, tatsächlich. Ich weiß noch, als wir nach dem Abi, war ich so ein kleiner Schisser, der gesagt hat, hey Mensch, irgendwie habe ich voll Angst davor, dass, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber so Angst ja. davor, dass wir uns alle so aus den Augen verlieren und dass wir irgendwie bald alle keinen Kontakt mehr haben und irgendwie hat mich das alles sehr, sehr verängstigt, weil mir das alles so wichtig war und ich irgendwie so nicht sicher mit mir selbst war in dem Moment und einfach Angst vor Einsamkeit und davor hatte, dass die beste Zeit jetzt quasi schon vorbei ist nach dem Abi. Und da hast du zu mir gesagt, hey, vielleicht ist das so, aber vielleicht ist das auch einfach völlig okay. Das hast du damals schon zu mir gesagt, so dass man nicht krampfhaft an Dingen festhalten sollte. Manche Dinge sind halt nur dafür bestimmt, eine Zeit lang zu halten. Und es gibt diese typischen Schulfreundschaften. So ein, zwei Namen hast du sicherlich jetzt auch im Kopf. So, zu diesen Jungs hatten wir innerhalb der Schulzeit so ein enges, inniges Verhältnis. Und es war irgendwie klar, dass das danach nicht mehr so sein wird, weil wir gemerkt haben, dass das Ganze nur durch die Schule zusammenhing. Aber das macht die Zeit doch nicht weniger schön. Das macht sie vielleicht kürzer und zeigt einem nochmal auf, dass die wenigsten Dinge im Leben für immer bestimmt sind. Aber es ist ja nicht schlecht oder schlimm, sondern es ist halt die Busfahrt des Lebens.
Ja, ich erinnere mich daran, an das Gespräch. Und man muss sagen, dass der Kern von damals ja bis heute noch...
Witzigerweise, so, ja, ironischerweise schon. Ja.
Also, das haben wir gut geregelt gekriegt. Aber damals wie heute sehe ich das so, dass es okay ist, wenn sich Wege trennen und dass alles seine Gründe hat und dass man vielleicht auch erst Jahre später merkt, dass es gut war, dass man sich völlig unterschiedlich entwickelt hat, vielleicht auch wieder zueinander findet. Das sind ja alles so Geschichten, die das Leben schreibt. Und dazu fällt mir noch ein Gedanke ein. Es gibt leider auch die Fälle, wo Menschen an Freundschaften festhalten, einfach nur, weil man ja schon so lange befreundet ist. Obwohl man sich...
Parallel auch zu Beziehungen, ne?
Genau, vollkommen richtig. Obwohl man sich völlig unterschiedlich entwickelt hat, obwohl man vielleicht gar nicht mehr wirklich Bock auf die andere Person hat. Aber irgendwie ist man schon so lange befreundet, vielleicht hat man Angst vor dem letzten Gespräch oder der Person zu sagen, dass man das nicht mehr will oder was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr häufig vorkommt. Und diese Busfahrt jetzt vor dem geistigen Auge ist, glaube ich, einfach eine schöne Metapher, um das für sich einfach klar zu machen. So, ich sitze in meinem Bus oder mit meinem Ziel vor Augen und es ist vollkommen normal, dass der eine oder andere später dazukommt, früher aussteigt. Wichtig ist nur, dass ich, jetzt mal leicht egoistisch gesprochen, sicher und heile ankomme. Und jeder, der auf dieser Reise quasi eine Rolle spielt, spielt sie aus einem bestimmten Grund. Und der eine spielt sie kürzer, der andere spielt sie länger. Und da ist es für mich schwer zu sagen, wie viele Freunde am Ende wirklich gesund und gut sind. Weil der eine wird jetzt sagen, 1, 2, 3. Ich würde sagen, ich kann das jetzt gar nicht runterbrechen auf 5. Ich wüsste gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich müsste es wirklich mal durchgehen, wie viele Leute ich wirklich als Freunde benennen würde. Und ich bemesse dem Wort Freundschaft genauso viel zu wie du. Ich trenne da nicht zwischen Freunde und Familie. Und da wird vielleicht ein anderer um die Ecke kommen und sagen, ah, ich sehe das nochmal anders, weil ich habe doppelt so viele und ich könnte noch ein paar mehr vertragen. Es ist, glaube ich, immer eine Frage, was definiere ich persönlich unter Freundschaft? Was will ich unter einer Freundschaft auch an Momenten und Emotionen erleben? Wie häufig, das ist dann wieder Quantität, Frequenz, wie häufig will ich mit jedem Einzelnen zu tun haben? Ich würde sagen, für mich in meiner Welt sind es auf jeden Fall mehr als diese 1 bis 3, von denen immer gesprochen wird, dass das die einzig wahren Freunde sind, die man im Leben hat. Weil dem kann ich mit voller Überzeugung für mein Leben widersprechen.
Ja,
aber ich habe total. Ich habe keine Antwort darauf, wie viele gesund sind. Also wie viele Freundschaften gesund sind und ab wann es ungesund wird. Ich glaube, es ist im Einzelfall abhängig, von deinem Leben abhängig, von deinen Umständen abhängig und am Ende auch davon abhängig, wie du damit umgehst, mit jeder einzelnen Freundschaft. Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, ja, also ich glaube, ich habe da eine Antwort drauf, tatsächlich. 5, nein, Spaß. Das wäre geil, wenn ich jetzt
einfach so viel Zeit wie ich habe.
Genau. Nein, meine Antwort darauf wäre, es hängt von deiner Identität ab. Ich würde behaupten, je diverser du dich selbst identifizierst, desto besser ist es für dich vielleicht auch, mehrere Freunde zu haben. Weil jeder deiner Freunde, wie gesagt, ja irgendwo einen Teil deiner Identität abbildet und deswegen auch ein Sparringspartner, ein Korrektiv für dich ist. Und ich glaube dementsprechend, dass wenn, also ich würde mich selber als ziemliches Extrembeispiel dafür bezeichnen, dass ich schon recht viele Identitäten habe. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es auch nicht unbedingt gut ist, nur eine Identität zu haben. So, und dementsprechend würde ich schon sagen, dass ich wahrscheinlich, das ist jetzt wieder so die Frage, wie viele ich jetzt als Bekannte und als Freunde und als enge Freunde klassifiziere und so, ich will es jetzt mal nicht so kompliziert machen, aber ich pflege schon eine im Vergleich, glaube ich, größere Anzahl an Beziehungen zu Menschen, um es mal so offen zu formulieren. Weil ich bin Fußballer, ich bin Musiker, ich bin oder hoffe irgendwann mal, mich als richtigen Geschäftsmann bezeichnen zu können. Das bin ich vielleicht noch nicht, aber ich bin auf dem Weg. Ich bin Fitnesssportler. Ich bin, weißt du, so, ich bin unterschiedliche Dinge. Ich bin die Summe meiner Identitäten. Und irgendwie ist es doch auch schön, wenn ich jetzt Musik mache, mich mit Freunden auszutauschen oder mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Leidenschaft teilen und so weiter und so fort. Ich glaube, der Unterschied zu den engen Freundschaften ist dann einfach nur noch der, also in Anführungszeichen nur noch, dass die Überschneidungen der Identitäten einfach immer größer wird und man nicht nur eine Hobbysache oder so miteinander verbindet, sondern im Zweifel irgendwie 5 Dinge miteinander teilt, wertetechnisch und identitätsmäßig. Und das macht dann, glaube ich, gute und enge Freundschaften aus. Einfach so das Überlappen von Identitäten, so würde ich es mal behaupten. Das heißt, es gibt natürlich keine Pauschalantwort, aber ich glaube, jemand, der sich selbst sehr stark als den Fitnesssportler sieht oder so, der ist im Zweifel zufriedener mit 1, 2 Freunden, weil er sich als das sieht und dementsprechend auch nur die Art von Austausch braucht. Jemand, der sich aber sehr, sehr divers identifiziert, wird wahrscheinlich nicht zufrieden sein, wenn seine Freunde nur aus der, also wenn er nur Freunde aus dem Fußballsegment hat, aber halt keinen Freund aus dem und dem und dem Segment. Also ich glaube schon, das hängt sehr von Identitäten ab. Jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen mit Hobbys. Das klingt jetzt sehr so, als wenn ich es also auf Hobbys beschränke, aber ich glaube, das ist viel mehr als das. Es ist, ist halt auch Werte und all diese Dinge, die damit so ein bisschen im Einklang stehen.
Ja. Ja. Kannst du so definieren, gehe ich mit. Ist eine schöne Umschreibung für das, was ich nicht in Worte fassen konnte.
Ja, siehst du. Wir sind schon wieder sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich will dir aber diese Frage des Lebens, die ich mir diesmal notiert habe, trotzdem noch stellen, in der Hoffnung, dass wir sie kurz und knackig beantworten können. Und ich habe mir natürlich mal wieder keine Gedanken zu meiner Antwort gemacht.
Let's go.
Aber ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Was ist der schlechteste Rat deines Lebens gewesen?
Den ich bekommen habe?
Ja.
Puh. Du hast immer so Fragen raus, die will ich nicht so ad hoc beantworten, weil da bedeutet mir die Antwort auch etwas. Da will ich ja so richtig in mich gehen. Das Erste, was mir gerade einfällt, weil es einfach so komplett mir und meinem Wesen widersprochen hat, schon damals, war immer dieses, geh studieren und geh den klassischen Weg. So, das war jetzt vielleicht kein Ratschlag, aber das war so eine Wegweisung, eine Orientierung, die mir immer von vielen Personen gegeben wurde, wo ich mich einfach nie wohl mitgefühlt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt der mieseste Ratschlag war.
Das ist fies, ne?
Hast du eine Antwort?
Ich gehe gerade auch die ganze Zeit in mich. Also, wenn, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen so, all das, was in diese Schiene schlägt, bleib realistisch, geh auf Nummer sicher. Diese ganzen Dinge, die man ja schon viel, also ich zumindest, viel aus meinem Umfeld, auch aus meinem familiären Umfeld, fairerweise muss ich sagen, höre. Weil, ja, dann kriegt man halt irgendwie so die Dimension aus seiner Familie, die bis jetzt halt einfach so die Realität waren, kriegt man dann so vorgelegt und gesagt, mein Lieber, es bleibt doch mal realistisch. So. Und ich glaube tatsächlich, klar, Größenwahnsinn im Gegensatz dazu ist bestimmt auch nicht gut, aber groß zu träumen hat mir, und das kann ich jetzt schon mit Fug und Recht behaupten, jetzt schon zu einem sehr, sehr geilen Leben verholfen, was ich nicht gehabt hätte oder haben würde, wenn ich immer nur realistisch in Anführungszeichen geblieben wäre.
Klopf auf Holz, Bro. Ja. Ja, ich würde sagen, das rührt auch so ein bisschen dann mit meiner Antwort einher, weil das, was ich immer machen wollte und gemacht habe und mache, war halt immer so weit weg für das Umfeld. Vor allem damals. Ich habe ja sehr früh angefangen, irgendwie so ein bisschen rebellisch andere Wege zu gehen. Das rührt ja irgendwo daher, dass es aus der anderen Perspektive nicht realistisch war. Von wegen, geht den normalen Weg. Deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall etwas, das ich mitgehe. Aber dass meine finale Antwort ist, so der mieseste Ratschlag, den ich hier bekommen habe, da muss ich nochmal in mich gehen. Das wird mich jetzt beschäftigen.
Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit als Callback für die nächste Folge. Und apropos nächste Folge, wir sollten auch unbedingt nochmal vielleicht so ein bisschen eine Folge zu deinem Weg machen, weil ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, einfach nochmal drauf einzugehen, so wie kreuz und quer ein Leben manchmal verlaufen kann und trotzdem irgendwo am Ende so Steve Jobs-mäßig you can only connect the dots looking backwards was Vernünftiges dabei rauskommt sozusagen, wo dich ja auch viele Leute immer irgendwie so, oh und was macht der und Mann und wann, ne, so ein spannendes Thema, wo viele vielleicht auch so zu relaten, die jetzt vielleicht auch irgendwie gerade Anfang, Mitte 20 sind und sich in Anführungszeichen ein bisschen lost fühlen und nicht so richtig wissen, wo ihr Platz ist und so. Auch wieder so dieses Thema Identitäten haben wir letztes Mal auch schon so ein bisschen angerissen. Fände ich geil, wenn wir da auch nochmal so ein bisschen vielleicht detaillierter drauf eingehen.
Können wir gerne machen.
Geil, jetzt haben wir schon wieder fett überzogen, nachdem wir eh schon fett zu spät angefangen haben. Aber es hat sich gelohnt. Ich freue mich, Herr Tava, dass wir diese Folge jetzt noch auf die Kette bekommen haben. Schade, dass sie nicht in unserem Abstellraum stattgefunden hat. Das wäre noch mal umso witziger gewesen. Aber trotzdem komme ich nicht darauf klar, dass du gerade in meiner Wohnung sitzt und ich nicht. Egal. Ich hoffe, wir gehen gleich irgendwas Leckeres dann wieder zusammen und live essen. Wir werden sehen. Von mir aus mache auch ein Nickerchen in meiner Wohnung. Alles gut, alles easy, wie du willst.
Ich rufe dich an.
Ich danke dir für deine Zeit. Alles klar, Bro.
Bis dann, Bro.
Peace out.
Ciao.
Bis dann. Ciao. Wow, just scared.